Und ich freue mich, euch zu sehen. Ich möchte euch zuerst mal ein Kompliment aussprechen, dass ihr trotz der Zeitumstellung euch auf den Weg gemacht habt, hierher zu kommen. Zu dem roten Teppich, wo wir jemand ganz Besonderes erwarten, der viel besonderer, viel schöner, viel toller ist als sämtliche Persönlichkeiten, die es auf dieser Welt gibt. Ja, ich möchte noch zu Beginn noch beten vor meiner Predigt. Ja, danke, Herr Jesus, dass du jetzt hier bist, dass du auch Sehnsucht nach uns hast. Nicht nur wir haben Sehnsucht nach dir, wollen dich besser kennenlernen, wollen mehr von dir verstehen, sondern du willst auch uns nahe sein, willst uns begegnen. Vielleicht ist es schon geschehen in einem Lied oder in dem, was jemand sagte. Oder nachher in der Predigt. Ich wünsche mir, Herr, dass die Herzen offen sind für dich und für dein Reden, dass wir offen sind für das, was du jedem Einzelnen sagen möchtest. Und dass wir das dann anschließend festhalten und dranbleiben. Amen. Ich habe heute mal ein Experiment vor. Ich möchte mal eine Predigt halten, so aus der Ich-Perspektive. Und wenn dich das vielleicht anspricht, dann darfst du das gerne auch für dich selber nehmen. Und sagen, jawohl, das ist auch für mich, das möchte ich auch in Anspruch nehmen. Bei der Vorbereitung sind mir so viele Gedanken gekommen, aber ich möchte euch nur ein paar Gedanken weitergeben. Und es geht einfach um das Thema, der Heilige Geist in meinem Leben. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, ja, da gibt es ganz viele Punkte, was man da sagen könnte. Da könnte man ganze Seminare machen. Und ich habe nur drei Punkte herausgesucht, wo ich denke, was vielleicht interessant wäre für euch heute Morgen. Zum Ersten soll es geben, habe ich den Heiligen Geist? Oder wie ist das? Im zweiten Punkt, bin ich bereit, meine Gaben einzusetzen? Und der dritte Punkt, was kann es da für Probleme geben? So dass ihr mal ein bisschen Abriss habt, ungefähr was euch jetzt erwartet. Der eine oder andere kann sich jetzt genüsslich zurücklegen, denken, okay, kann ich abhaken für mich? Dann kannst du aufpassen, da vielleicht ist ein Gedanke dabei, den du dann jemand anderem weitergeben kannst. Oder es ist vielleicht auch was Neues für dich dabei. Oder etwas, was du schon öfters gehört hast, aber vielleicht ganz neu in deinem Leben vielleicht wirken soll. Der erste Punkt, habe ich den Heiligen Geist oder wie ist es mit den Gaben vom Heiligen Geist? Gibt es überhaupt Gewissheit, dass ich wissen kann, dass ich den Heiligen Geist habe und auch diese Gaben? Und da habe ich uns zwei Bibelverse mitgebracht, die uns da ein bisschen führen und leiten können. Für den einen ist es völlig klar, ich habe den Heiligen Geist, der andere braucht vielleicht ein bisschen Hilfe oder etwas, woran er sich orientieren kann. Und da möchte ich uns den Epheserbrief ans Herz legen, Epheser 1, Kapitel 1, Vers 13. Kannst du mal den ersten Vers? Ah ja, ich stehe falsch. Durch Christus hat Gott auch euch seinen Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Machst du vielleicht noch die andere Übersetzung? Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung. Durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben annahmt. Da steht eigentlich schon alles da. Aber was steht jetzt da wirklich? Es heißt, dass der Heilige Geist, der verheißene Heilige Geist, dass wir den empfangen haben. Und was ist jetzt für den Empfang so wichtig? Manche sagen, ja, ich bin als Säugling getauft worden, also bin ich Christ, also habe ich den Heiligen Geist. Das ist aber leider nicht so. Man kann den Heiligen Geist nicht vererben. Auch meine Kinder bekommen nur den Heiligen Geist, wenn sie das befolgen, was da steht. Und da steht einfach, dass ich zuerst das Evangelium hören muss von eurer Rettung und dass ich das annehmen muss. Ja, jetzt was ist das Evangelium? Evangelium übersetzt aus dem Griechischen bedeutet gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist erstmal eine schlechte. Denn die gute Nachricht sagt, und das wissen wir alle, wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, wir sind nicht perfekt. Wir machen immer wieder was falsch. Sei es, dass wir irgendwas wirklich falsch machen, dass wir irgendwas Falsches tun. Aber Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn fangen die falschen Taten schon in den Gedanken an. Jesus wird mal zum Ehebruch befragt. Und da sagt er, allein schon das Begehren, also jetzt aus meiner Seite heraus, wenn ich eine andere Frau begehre als meine eigene, die ich geheiratet habe, dann habe ich schon Ehebruch begangen. Oder du sollst nicht Begehren deines Nächsten haben und gut. Ah, der fährt aber ein tolles Auto. Das werde ich auch gerne haben. Oder der hat so einen super tollen, schnellen PC, einen Laptop mit allem drum und dran oder was auch immer. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Keiner von uns ist perfekt und keiner von uns ist vollkommen. Auch wenn wir nicht vielleicht gleich losgehen und den Nächsten umbringen. Wobei auch da hat Jesus gesagt, allein schon der Gedanke. Da habe ich dann wahrscheinlich schon ein paar Leute umgebracht, wenigstens in Gedanken. Aber wie gut, es gibt eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht heißt die, dass es Rettung gibt. Da heißt es auch, das Evangelium von eurer Rettung. Es gibt einen Ausweg. Wenn ich, was weiß ich, mit dem Auto einen Unfall baue, jemand anders wird schwer verletzt, dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, was muss dann der Richter machen? Da muss ich mich verurteilen. Ich habe was falsch gemacht. Ich muss irgendeine Strafe, was weiß ich, ich weiß es nicht, ich bin jetzt da nicht der, ja, dass man irgendwelche Geldzahlungen machen muss, Schadensersatz machen muss oder vielleicht sogar auch ins Gefängnis muss, wenn man vielleicht herausgestellt hat, dass ich ein Raser bin, was ich Gott sei Dank nicht mehr bin, habe aber nicht mehr das Auto dafür. Ja. Aber ein Richter, wenn man heute vor Gericht kommt und man ist schuldig, wird man schuldig gesprochen. Und Gott macht es anders. Er trägt selber die Schuld. Und das feiern wir ja demnächst an Karfreitag, wo Jesus am Kreuz stirbt. Gott kommt auf diese Welt, weil er so große Sehnsucht nach uns hat, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Aber er kann keine Gemeinschaft mit uns haben, weil wir sündige Menschen sind, weil wir fehlerhafte Menschen sind, weil wir immer wieder was falsch machen. Und das geht nicht zusammen. Das ist wie Feuer und Wasser. Entweder es ist Feuer da oder es ist Wasser da. Aber beides zusammen geht nicht. Und deswegen hat Gott sich was überlegt, wie kann ich das machen? Wie kann jemand diese Schuld tragen, sühnen? Und das war Jesus. Jesus am Kreuz ist gestorben, er, der als einziger Mensch nie einen Fehler gemacht hat, nie einen falschen Gedanken hatte. Und er stirbt am Kreuz. Und nun habe ich die Chance, dass ich das annehme für mich. Dass ich sagen kann, okay, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Und wenn man jetzt aus dem orientalischen Sprachgebrauch oder kommt, heißt es, wenn ich das glaube, dann heißt es auch zugleich, ich verhalte mich entsprechend. Also nicht nur irgendwo, ich halte was theoretisch für wahr, es ist so, sondern ich handle entsprechend. Und wenn ich es sehe, dass Jesus für mich gestorben ist, dann möchte ich es jetzt auch so wie Paulus handhaben, der sagt, alles, was ich jetzt lebe, lebe ich für Jesus. Also nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, heißt es in der alten Übersetzung. Und das ist auch etwas, was für mein Leben wichtig ist und immer wieder, woran ich mich dann immer wieder orientiere und sage, okay, ich habe jetzt was falsch gemacht. Es gibt die gute Nachricht, ich kriege Vergebung, ich kann zu Gott kommen und er vergibt gerne. Und, das ist das Nächste, das Siegel des Heiligen Geistes, in anderen Übersetzungen, oder kommt es auch ein bisschen mehr noch darauf, dass es quasi die Eintrittskarte in den Himmel ist. Und ich habe uns auch noch ein Bild mitgebracht, von einem Brief mit einem Siegel drauf. Der eine oder andere kennt es. Mittlerweile kommt es scheinbar wieder ein bisschen in Mode, sowas zu machen. Früher war das ganz normal, dass man Briefe versiegelt hat, damit ja niemand anders an den Inhalt kommt, das verfälschen könnte. Denn mit dem Siegel ist es so, dass eine bestimmte Person mit diesem Siegel bezeugt, das ist von mir. Da stehe ich dahinter. Und derjenige, der das Siegel bricht, darf eigentlich nur derjenige sein, der Empfänger von dem Brief ist. Und wenn es jemand anders macht, legt er sich damit automatisch gegen den an, der das losgeschickt hat, der das Siegel drauf gedrückt hat. Und ich glaube nicht mal Satan, also der Gegenspieler Gottes, ist so blöd oder wie soll ich sagen, so frech, dieses Siegel aufzubrechen. Denn er will sich nicht mit Gott anlegen, weil er weiß, da zieht er garantiert den Kürzeren. Und so ist es halt so, dass es ganz sicher ist. Und wenn es Gott uns so zusagt in diesen Versen, können wir sicher sein, dass derjenige, der das Evangelium, der die gute Nachricht angenommen hat in seinem Leben, der es in seinem Leben anwendet, der sagt, Jesus ja, ist mein Herr in meinem Leben. Wie viel der dann Herr in seinem Leben ist, ist wieder eine andere Frage. Aber da kommen wir vielleicht nachher zum Teil noch drauf. Aber es ist erstmal wichtig, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Wir haben es vorhin im Lobpreis auch gehört, wir zwei, wir gehören zusammen. Wer diesen Schritt gemacht hat, der weiß, ich bin neugeboren. Ich habe jetzt eine neue Identität. Und mit dieser neuen Identität geht einher, dass ich auch den Heiligen Geist habe. Dass ich das wissen kann. Ich habe noch einen zweiten Vers dabei, in Römer 8, Vers 16. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also wenn du dich irgendwann mal bekehrt hast, mir ging es damals so, ich wusste jetzt plötzlich, okay, ich habe jetzt ein ewiges Leben mit Gott. Ich habe mich früher immer wieder mal gefragt, ja, bin ich jetzt wirklich errettet oder nicht? Oder bin ich gut genug, um in den Himmel zu kommen? Und damals, als ich mich dann entschieden habe, war es für mich einfach klar. Da hat mir der Heilige Geist gesagt, jawohl, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du darfst den Himmel erben. Und das ist so wunderschön, das zu sehen und zu begreifen und zu erfahren, dass Gott wirklich da ist und dass er mich sieht, dass er mit seiner ganzen Fülle hinter mir steht. Und wenn jetzt der Heilige Geist da ist, zu wie viel Prozent ist er dann da? Wenn man jetzt wieder von diesem versiegelten Brief ausgeht, angenommen, da ist jetzt Heiliger Geist mit drin. Was meint ihr? In meinem Leben, wie viel ist er da? Zu 10, 20 Prozent? Vielleicht auch 40, 50, 100 Prozent? Kann man so vermessen sein, dass man sagen, der Heilige Geist ist zu 100 Prozent bei mir? Ja, ich denke schon. Denn er teilt sich ja nicht. Entweder er ist da oder er ist nicht da. Aber wie sich das dann entwickelt, das hängt allein von mir ab. Und das ist mein zweiter Punkt. Der Heilige Geist in meinem Leben soll sich entwickeln. In der Bibel lesen wir von ungefähr 30 Geistesgaben oder Talente. Die werden da beschrieben. Im 1. Korinther werden da zwar 7, 8 ganz besonders beschrieben. Und das sind auch solche Gaben, die nur in Verbindung mit dem Heiligen Geist da sind. Und wenn der Heilige Geist jetzt da ist, hat er mich auch entsprechend beschenkt mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten. Und es gibt ja auch davor das Bild, wo Paulus gebraucht, oder danach vielmehr, im 1. Korinther Kapitel 12, im zweiten Teil, dass er denn die Gaben oder die verschiedenen Sachen vergleicht mit dem Körper. Wir haben Augen, wir haben eine Nase, wir haben einen Mund, wir haben Arme, wir haben Füße und so weiter. Das sind alles ganz unterschiedliche Glieder, aber doch gehören sie alle zusammen zu einem Leib. Und so ist es auch so mit den Gaben. Keiner hat alle Gaben. Oder? Gibt es diesen Supermann, der alle Gaben hat? Oder Superfrau? Ich bin es auf jeden Fall nicht, ich weiß es. Ich kenne meine Stärken und meine Schwächen. Ich weiß, dass das und jenes gut geht und das jenes gar nicht so gut geht. Da bin ich einfach ja auch so ehrlich mir gegenüber und zu sagen, ja, das kann ich halt nicht so gut. Aber schön, dass es da, wo ich nicht so gut bin, da ist jemand anders gut. Und so können wir uns gegenseitig helfen und stärken. Und ich möchte immer wieder darauf aufmerksam machen, ja, es ist toll, wenn man eine große, tolle Gabe hat, was weiß ich, Prophetie, Weissagung oder die Gabe der Wunder tun oder Heilung, ist schon was Tolles. Aber wir brauchen auch die ganz anderen Gaben, die, ja, was wäre die Gemeinde hier, wenn niemand sauber machen würde? Oder wenn nachher niemand einen Kaffee gekocht hat für den Kaffee hinterher, nach dem Gottesdienst. Oder diese ganz einfachen Dinge, oder auch, wenn du ein einladender Typ bist, guten Menschen mitnehmen kannst. Das ist eine meiner Situationen, wo ich ganz schlecht bin. Aber wenn da der ein oder andere dabei ist und der das ja, gut machen kann, ist das doch super. Dann kann derjenige die Leute einladen und komm mal mit, da ist ein Gottesdienst, das ist richtig super, da kann man Gott begegnen. Und das ist wieder wunderbar, wenn das alles schön zusammen funktioniert. Und nicht derjenige, der jetzt hier vorne zum Beispiel, wie ich jetzt Predigtdienst habe, ist was Besonderes. Nee, jeder Einzelne ist was Besonderes. Und wir sind vielleicht da ein Stück weit von unserer Welt geprägt, dass man bestimmte Dinge einfach als höher, als besser, als wichtiger ansieht. Aber was wären wir, wenn wir jetzt keine Füße hätten? Wir müssten mit dem Rollstuhl rumfahren. Das ist ein richtiges Handicap. Also sind die Füße genauso wichtig wie vielleicht der Kopf, der vorausdenkt, der im Straßenverkehr mitdenkt und so weiter, wo man seine Arbeit machen kann oder was auch immer. Dieses Zusammenspiel ist das Entscheidende und jeder Einzelne ist deswegen wichtig. Deswegen möchte ich auch mich mit meinen einzelnen Sachen einbringen und ich möchte einen Vers noch aus 1. Korinther 14 dann noch euch mitgeben, wo es heißt, jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Also wenn der Heilige Geist da ist, hat er mich begabt. Er hat etwas in mich hineingelegt. Oder vielleicht kommt es noch, dass du noch das ein oder andere entdeckst. Und manchmal ist es auch so, dass man unterwegs ist, wird das ein oder andere wachsen. Als ich mich damals zu Jesus bekehrt habe und gesagt habe, ich will mit dir leben, wusste ich noch nicht, dass ich irgendwann eines Tages mal als Ältester in einer Gemeinde sein werde, mittlerweile sogar zwei Gemeinden. Aber es ist gewachsen. Ich habe einen ersten Schritt getan. Ich war bereit zu sagen, okay, ich will das Wagnis eingehen. Und dann ist dies gekommen, ist jenes gekommen. Dann habe mich Gott eine andere Aufgabe gestellt. Und manchmal hatte ich immer wieder das, dass ich gesagt habe, nö, kann ich nicht. Ich kann es nicht aus 1., 2., 3., 4., 5. Und das Interessante war damals, ich weiß es noch ganz genau, ich sollte mithelfen, bei einem Freund einen katholischen Gebetskreis mit aufzubauen. Und ich bin ja ganz bewusst aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil mir bestimmte Punkte einfach nicht gepasst haben. Und da habe ich gesagt, da kann ich nicht mitarbeiten. Und habe ihm die Gründe eins nach dem anderen gegeben. Was macht Gott? Was macht der Heilige Geist? Er hat sie alle abgearbeitet. Alle meine Gründe, warum ich jetzt nicht mitmachen sollte, hat er mir in Anführungszeichen gezeigt, dass das keine Gründe sind. Und dann war ich so, okay, also dann will ich es probieren. Habe ich mir das Wagnis eingegangen. Und es ist immer wieder ein Wagnis. Wenn du heute Morgen vielleicht oder in einem Gottesdienst ein Wort bekommst, eine Prophetie vielleicht oder eine Weissagung, was übrigens nicht mal das Gleiche ist, oder ein Wort der Erkenntnis oder sonst irgendwas, du kriegst ein Bild oder hast in der Nacht geträumt, hast ein Bild gesehen, und dann den Mut zu haben, nach vorne zu gehen oder das so vor der versammelten Gemeinde dann zu sagen, ich habe hier etwas von Gott. Es ist vielleicht für eine einzelne Person oder vielleicht für die ganze Gemeinde. Das braucht Mut und Überwindung. Aber nur so kommen wir weiter. Und ich möchte es mal grafisch darstellen. Wenn das unser Raum ist, den wir ausfüllen können. Ist hier oben die Latte Gottes Wort und hier unten menschliches Wort. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Prophetie bekommst und du gibst es weiter, dann ist es vielleicht, wenn du am Anfang stehst, hier. Da ist vielleicht 20% Gottes Wort dabei und 80% deine eigene Persönlichkeit, deine eigene Art. Aber wenn du dich mehr und mehr in diesen Dienst hineinarbeitest und mitgehst mit Gott und Schritte wagst, dann wird es wachsen. Der Anteil, was du weitergibst, wird immer mehr Gottes Wort sein und immer weniger deine eigene. Denn die Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns gibt, die der Heilige Geist uns gibt, vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, müssen sich entwickeln. Die sind nicht gleich sofort in dem Bereich, dass wir wirklich perfekt sind. Auch ein Handwerker, ein Schreiner zum Beispiel, wenn der anfängt, eine Lehre zu machen, dann kann er nicht sofort einen tollen Schreibtisch bauen oder einen tollen Schrank, sondern er fängt auch an, Stück um Stück die Fähigkeiten zu erlernen. Er übt, macht 3, 3,5 Jahre eine Lehre, eine Ausbildung und dann am Schluss, dann kann er ein bisschen was. Und dann arbeitet er noch einige Jahre und macht dann den Meister. Dann ist er noch besser. Und so ist es auch mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Die sollen sich entwickeln. Dazu muss ich aber bereit sein, das zu machen, zu tun, mich einzusetzen. Sonst wird sich das nicht entwickeln. Und so habe ich noch eine gute Nachricht. Wir sind nicht im Alten Testament. Denn was passierte im Alten Testament, wenn da ein Prophet was Falsches sagte? Er wurde den Kopf kürzer gemacht oder gesteinigt, wurde umgebracht. Weil Gott es so wichtig war, dass sein Wort richtig weitergegeben wird. Und es war deswegen auch so, weil im Alten Testament hatten nur ein paar wenige Leute den Heiligen Geist. Im Neuen Testament haben wir ja gelesen, jeder, der das Evangelium annimmt, der zur Familie Gottes gehört, hat den Heiligen Geist. Jeder. Das ist so fantastisch. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie toll das ist für mich zu wissen, der Heilige Geist ist bei mir. Und ich kann mich entwickeln. Ich darf mich entwickeln. Ich darf Fehler machen. Ich muss nicht gleich perfekt sein. Ich hoffe, es macht euch Mut, da euch auf die Reise zu begeben. Eure Gaben und Fähigkeiten herauszufinden. Immer mehr. Immer wieder zu sehen, naja, das oder jenes kann ich gut. Das kann ich einsetzen. Manches merkt man vielleicht selber nicht so, aber die Umgebung, die Geschwister, die Gemeinde, Mitarbeiter merken das. Und wir können uns ausprobieren. Wir können auch mal sagen, okay, diese Situation, diese Aufgabe reizt mich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht da begabt bin da drin. Und dann probiere ich das aus. Was weiß ich, vielleicht auch einen Kindergottesdienst zu machen. Und dann geht man mal zum Schnuppern, mal für ein Viertel, für ein halbes Jahr. Und dann sieht man sehr schnell, ob das mir Spaß macht, ob ich darin aufgehe, ob das mir liegt oder ob das mir überhaupt nicht liegt. Und dann kann man auch sagen, okay, das war vielleicht nicht so das Ideale. Und glaub mir, wenn Gott mich einsetzen möchte in meinem Leben, wird er dann Russisch mit mir sprechen oder Chinesisch oder vielleicht sonst irgendetwas, Afrikanisch. Ich habe schon Probleme mit Englisch. Nee, Gott wird natürlich in der Sprache mit mir sprechen, wie ich es verstehen kann. Und wenn ich bereit bin zu sagen, okay, ich möchte mich entwickeln, ich möchte meine Gaben, meine Fähigkeiten einsetzen, dann wäre doch Gott blöd, wenn er mich nicht, wenn er mir das nicht sagen und zeigen würde. Oder? Und er tut es. Er hat es in meinem Leben immer wieder getan. Er hat mich immer wieder, manchmal auch lange Zeit, auf neue Aufgaben vorbereitet. Und es ist so wunderschön zu sehen, dass ich mich auf Gott wirklich verlassen kann. Dass er mich nicht überfordert, aber dass er mich manchmal ganz schön fordert. Dann möchte ich noch den dritten Punkt machen. Wenn du bereit bist, oder wenn ich bereit bin, mit Jesus zu gehen, mit dem Heiligen Geist zu arbeiten, dann ist es eine Beziehung, wo der Heilige Geist mit mir spricht und ich mit Gott oder Jesus oder der Heilige Geist. Das ist im Prinzip egal. Denn es ist der dreieinige Gott, der eine Gott, der sich in drei verschiedenen Formen mir offenbart. Und da heißt es in Epheser 4, Vers 30, den Vers möchte ich euch auch noch mitgeben, was für mich in meinem Leben auch immer wieder wichtig war, da heißt es, beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er birgt euch die endgültige Einlösung. Mir kommt es vor allem auf den ersten Teil an. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Oder andere Übersetzungen sagen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Oder tut nichts, was dem Heiligen Geist traurig macht. Das ist eigentlich immer wieder so verschiedene Dinge, wo einfach das ausdrückt, wenn ich mit dem Heiligen Geist eine Beziehung habe, wenn er in meinem Leben ist, dann kommt es darauf an, wie diese Beziehung gelebt wird. Wie sich die Beziehung entwickelt. Es gibt Dinge, zum Beispiel jetzt mit einer Ehe, mit meiner Frau, da gibt es bestimmte Dinge, die die Beziehung fördern. Wenn ich zum Beispiel auf sie eingehe, ihr schöne Worte sage, sie in den Arm nehme, ein Küsschen gebe und so weiter. Ihr könnt euch das vorstellen, denke ich. Es gibt aber auch Dinge, die die Beziehung oder die Ehe ganz schön belasten. Wenn ich zum Beispiel mit dreckigen Schuhen durch die Wohnung laufe. Und so weiter. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das brauche ich nicht weiter ausführen. Und genauso ist es in der Beziehung mit Gott und mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Es gibt Dinge, die die Beziehung fördern und es gibt Dinge, die die Beziehung schwächen. Und gerade in diesem Teil im Epheser 4, da spricht der Paulus von ganz verschiedenen praktischen Dingen, dass man einander helfen sollen, einander unterstützen sollen und so weiter. Das ist die eine Seite. Aber wenn der Heilige Geist auch sagt, du sollst hier und da Schritte gehen und wagen, wie zum Beispiel, wie wir vorher gelesen haben, dass wir uns vielleicht nach höheren Gaben, wie zum Beispiel der Prophetie, ausstrecken sollen, dann heißt das, ich muss mutig sein. Und das heißt, ich muss auch Schritte gehen. Wenn ich die Schritte nicht gehe, ist der beleidigt, oder? Wenn ich eine Aufgabe von Gott habe und ich tue sie nicht, dann fehlt etwas. Dann fehlt etwas in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit den anderen. Wie wenn ich keine Füße hätte oder keine Arme hätte oder keine Augen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder bereit sind, auch wirklich mutig Schritte zu wagen, dass die Beziehung zu Gott immer wieder neu gepflegt wird, dass ich bereit bin, wirklich auch zu sagen, okay, ich wage es, ich probiere das. Und dann zu sehen, wie ich immer wieder neu erlebt habe, wie Gott da ist, wie er mich aufhängt, wie er mich motiviert, wie er mir wieder Mut macht, wenn ich was falsch gemacht habe. Ich bin nicht so perfekt, dass ich alles könnte und dass ich alles immer richtig mache, dass ich immer den richtigen Ton auf Lager habe. Auch da bin ich manchmal ein bisschen gestresst und auch manchmal ein bisschen neben der Kappe. Aber das Schöne ist, wir können uns ja auch gegenseitig vergeben. Und ich denke, nicht umsonst hat Paulus zwischen 1. Korinther 12 und 14 das Kapitel 13 gepackt, wo es um die Liebe geht. Die Liebe trägt alles, sie duldet alles. Sie rechnet das Böse nicht zu und so weiter. Und so soll auch unser Umgang miteinander sein, sollen wir auch uns gegenseitig. Und muss ich auch immer, wenn der ein oder andere was falsch macht, sagen, okay, er ist ein Kind Gottes, ich vergebe ihm, ich gebe ihm eine neue Chance. Ich verurteile ihn deswegen nicht. Oder ich überlege mir, wie könnte ich ihn mehr noch unterstützen, dass er seine Aufgabe besser ausfüllen kann und ausführen kann. Und dann kommt der Alltag, die Hektik, dies und jenes. Und dann sind manchmal so viele gute Gedanken weg und ich habe es doch nicht getan. Ich möchte zusammenfassen. Jeder Gläubige, jedes Kind Gottes hat den Heiligen Geist. Und wenn er den Heiligen Geist hat, hat er auch das, was dazugehört. Nämlich die geistlichen Fähigkeiten und all das, was damit zusammenhängt. Und es ist unsere eigene oder meine eigene Verantwortung, ob ich das gebrauchen will oder nicht. Ob ich das einsetze. Ob ich das einübe. Dass ich immer wieder neu bereit bin, mich gebrauchen zu lassen. Dass ich mutig bin, wirklich auch Schritte zu wagen, auch wenn ich vielleicht im Moment meine, ich schaffe das nicht. Aber mit dem Heiligen Geist schaffe ich das. Wenn er meint, dass ich das kann, kann ich das. Und betrübe nicht den Heiligen Geist. Bleib dran. Pfleg die Beziehung. Und wenn was schiefgelaufen ist, kein Problem. Es gibt Vergebung. Und zum Schluss möchte ich noch auch sagen, was ich mir auch immer wieder auf die Fahnen geschrieben habe und gesagt habe, ich will mich ausstrecken nach mehr. Ich meine, auf der geistlichen Karriereleiter möchte ich nicht weitersteigen. Ich möchte nicht noch hauptamtlicher Pastor werden oder sonst irgendwas oder irgendwas noch Wichtigeres vielleicht. Aber ich strecke mich aus nach mehr, dass mehr passiert in meinem Leben. Dass ich mehr noch vielleicht bewirken kann. Dass noch mehr vielleicht Wunder geschehen. Ich möchte mich nicht mit dem zufrieden geben, was jetzt da ist. Es ist zwar gut, es ist schön, sondern ich wünsche mir mehr. Ich möchte jetzt einen Aufruf machen noch und euch zwei Fragen stellen. Die erste ist, willst du mit Jesus gehen? Willst du diese Entscheidung treffen? Ja, ich will mit Jesus leben. Ich will mich nach dir orientieren, nach dem, was du sagst. Wenn da jemand da ist, darf er gerne jetzt die Hand heben. Und die zweite Frage, willst du, dass der Heilige Geist mehr Raum hat, in deinem Leben zu wirken? Dann darfst du auch jetzt die Hand heben. Dankeschön. Der Heilige Geist hat es gesehen. Und er wird es als Anrecht, euch zu verändern, an euch zu arbeiten, euch weiterzuführen. Ich bete noch mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du hier bist, dass du uns siehst, dass du in unsere Herzen hineinschaust, was da drin ist. Und ich danke dir, Herr, dass wir ehrlich vor dich kommen dürfen und dass wir all die Gedanken, all die Fragen, all die Zweifel, die wir vielleicht noch haben, dass wir vor dich bringen können, Herr, und dass du uns da ernst nimmst. dass du mit uns weitergehen willst, Schritt um Schritt, dass du uns auch da entgegenkommst, Herr, und siehst, wie wir sind. Du nimmst uns an, wie wir sind, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Schwachheiten. Und du kannst uns weiterbringen, uns weiter schleifen wie ein Edelstein, der geschliffen wird und hinterher ein toller Brillant ist. Aus einem rohen Stein, der unscheinbar ist, wird ein toller Brillant. Und ich danke dir, Herr, dass du es mit jedem Einzelnen von uns machen willst und dass du auf jeden Einzelnen eingehst. Danke, dass ich mehr und mehr lernen darf, dir zu vertrauen in allen Situationen und dass du mit jedem Einzelnen von uns ja gehen willst. Dass du jeden Einzelnen siehst, was in seinem Leben ist, was gut ist, was weniger gut ist. Und dass du uns auch da Schritt um Schritt führen und leiten willst. Mach uns offen und bereit, dir nachzufolgen. Amen.